Herzlich willkommen zum Podcast Breiter wie Schwarzenegger mit Coach und Transformationsspezialist Thomas Holzer, der dir zu deinem Wunschkörper verhilft.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen super Gast, wo ich mich wirklich drauf freue. Das ist der Manuel Bauer. Manuel, servus.
Servus Thomas. Hi zusammen.
Habe ich gleich gefreut, dass du auf Anhieb gleich zugesagt hast. Wir kennen uns ja schon, ich sage, eine halbe Ewigkeit, weil der Manuel ist, so wie ich, sage ich mal, so alteingesessener Athlet schon ewig dabei. Jetzt würde ich mal sagen, für die Leute, wo dich nicht kennen, vielleicht einmal so ein bisschen deinen Werdegang, Manuel, wie du zum Sport gekommen bist, wie du angefangen hast, was für Titel das du gemacht hast, was du heute machst, dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann von dir.
Ja. Also angefangen mit dem Training habe ich ungefähr mit 14 Jahren. Ich war schon immer Sportler mein ganzes Leben lang. Bin aber durch Zufall ins Studio, hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und irgendwann hat der damalige Besitzer, der war selbst ein Wettkämpfer, mal gesagt, da war ich so 15, 16, du könntest mal gut werden. Klar, das war eine Motivation. Dann immer weitergemacht, aber ich hätte jetzt von mir aus selbst nie einen Wettkampf gemacht. Und das hat sich eigentlich damals geändert, als ich zu meiner Bundeswehrzeit beim Xaver Islinger, das ist ja auch noch ein altes Urgestein im Bodybuilding, war damals in der Bodystation Regensburg. Das war dann 97 meine erste Wettkampfsaison als Junior. Das ist natürlich perfekt gelaufen, damals die ersten Meisterschaften gemacht. Das waren 4 Wettkämpfe, die habe ich alle 4 gewonnen bis zum deutschen Juniorenmeister. Dann nach der Juniorenzeit erstmal Pause gemacht, natürlich weiter.
Also bei der deutschen Saison hast du ja auch der Klasse gewonnen, nur beim Gesamtsieg hast du wirklich Pech gehabt, dass da ein ganz bekannter Russe damals war, der Fedorov.
Genau,
das war halt auch damals schon ein riesen Ausnahmeathlet.
Unvorstellbar. Und man darf ja, ich sage das immer wieder, man darf nicht vergessen, zu unserer Zeit damals war ja das Juniorenalter, man durfte noch nicht 21 sein, ne? Das heißt, klar. Die Junioren heute haben ja eigentlich 3 Jahre länger Zeit. Deswegen war es dann für mich aber auch so, nach den Junioren erstmal Pause gemacht, weil ich gewusst habe, der Sprung Junioren zu Männer ist relativ groß. Ja, dann wieder eingestiegen, 2-2, aber das ist dann alles nicht so gelaufen immer, wie ich mir das gedacht habe. Und das war aber auch für mich dann, da habe ich viel über meinen Körper selbst kennengelernt. Ich habe viele Diäten gemacht und irgendwie hat das nie gepasst. Dann wollte ich eigentlich mit Wettkämpfen schon komplett aufhören und 2-5, aber habe ich gesagt, ich probiere es jetzt nochmal.
Hast du da ständig Wettkämpfe gemacht oder hast du nur 2-2 mitgemacht und dann wieder Pause?
Ich habe 2000 mal einen Wettkampf gemacht und 2-2, aber da ist beides mal mir beim Wettkampf so dreckig gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, das kann es nicht sein. Aber ich war da so ein Einzelkämpfer und das hat auf der Bühne nicht funktioniert und die ganze Diät über und dann, dann habe ich irgendwie die Lust am Wettkämpfen verloren. Und 2-5 habe ich dann gesagt, oder meine damalige Freundin, probiert das nochmal, weil Potenzial hast du. Dann habe ich 2-5 nochmal mitgemacht oder bin wieder eingestiegen bei den Männern. Auch gut, Donau Cup damals gewonnen, Bayerische gewonnen, bei der Deutschen Dritter, das war in Ordnung. Und dann 2-6, dann Deutscher Meister geworden, Gesamtsieger. 2-7 nochmal, habe ich bloß die Bayerischen mal mitgemacht, die wollte ich unbedingt mal Gesamtsieg machen.
Also du hast nur die Bayerische mitgemacht, hast den Gesamtsieg gemacht, aber dann danach die Deutsche nicht mehr, gell?
Genau, das ist aber so zustande gekommen, ich habe mich da gar nicht auf den Wettkampf vorbereitet, sondern ich sollte da einen Gastauftritt machen bei der Bayerischen. Habe ich halt die Diät gemacht und häufig, wie es ja so ist, wenn du alles irgendwie so locker ohne Zwang machst, läuft das, ne? Und dann habe ich so 4 Wochen vorher gesehen, wenn ich so weitermache, dann habe ich bald Wettkampfform. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache die Bayerische mit. Und dann habe ich da den Gesamtsieg gemacht.
Das war in der Klasse bis 100 Kilo, sonst warst du in der 90 Kilo Klasse.
Genau. Und
da kann ich mich erinnern, warst du dann in der Klasse bis 100 Kilo.
Richtig.
Sogar.
Das war das erste Mal in der Klasse dann bis 100, richtig. Ich hatte 94 Kilo. War auch in dem Jahr, als der Ronny Coleman Gast da war. Das war natürlich ein Riesenerlebnis. Da waren damals, glaube ich, bei der Bayerischen 1500 Zuschauer oder so. Das war ja komplett voll alles.
Ja.
Aber gut, Deutsche habe ich dann nicht mehr gemacht. Und dann 2008 nochmal den Heavyweight Cup. Da bin ich Dritter geworden. Das war für mich nicht zufriedenstellend. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass das irgendwie beschiss wäre oder sonst was. Mhm. Aber da habe ich dann, danach habe ich im Prinzip erstmal mit Wettkämpfen aufgehört. Das Argument war damals ein bisschen lustig. Ich meine, es war ein Heavyweight Cup, da war noch keiner so 100% in Topform. Das war früh in der Saison. Mhm. Und ich habe von einigen Kampfrichtern gehört, weil manche haben doch gemeint, ich hätte weiter vorne platziert werden müssen. Und dann kam von manchen, ich hätte schon zu sehr Profi-like ausgesehen. Und ja, ich habe zwar nicht ganz verstanden, das Argument.
Mit zu viel Muskeln abgestraft praktisch.
Genau, kann man so sagen. Und das beim Heavyweight Cup. Mhm. Hatte David Hoffmann damals gewonnen, wobei der auch mit Abstand am besten in Form war, muss man sagen. Der hatte das erste Mal richtig hinbekommen, dass er die Form da auf den Punkt gebracht hat. Ja, und dann habe ich erst mal Pause gemacht. Also wirklich.
Aber es war ja damals, dass ich noch mal kurz darauf eingehe, also es war ja damals, so habe ich eben das immer mitbekommen, dass du ja eigentlich da zu dieser Zeit vielleicht auch sogar Profi-Gedanken gehabt hast, oder? Aber da war doch, damals hat man noch mit dem deutschen Meister Profi werden können, aber dann irgendwie auch nimmer.
Ja, genau,
Thomas. War dann gerade so ein Umschwung, oder?
Ja, das war, also meines Wissens nach war das so, du hast absolut recht, weil beispielsweise der Ronny Rogge, deutscher Meister, Gesamtsieger, Profi geworden. Ne? Mhm. Und die haben mir damals dann auch gesagt, ich sollte einmal bei der WM mitmachen. Also meines Wissens nach, es hat da keine feste Regel gegeben, weil letztendlich hat das der Verband, glaube ich, selbst entscheiden können. Ne? Ein deutscher Meister, Gesamtsieger war ich und aus irgendwelchen anderen Ländern, da waren ja auch Leute, Profis, was weiß ich, die haben sonst gar nichts gewonnen, aber... Ja. Ich habe da irgendwie dann nach 2.8 die Lust verloren. Ich wollte schon eigentlich, damals war es ja noch die 202-Klasse.
Also war schon angedacht, dass du eventuell Profi wirst, oder?
Also wenn ich da die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich das gemacht, weil das wäre für mich perfekt gewesen. 202 damals, das waren glaube ich roundabout 91 Kilo oder irgend sowas. Oder
war eigentlich ideal gewesen.
Ja. Perfekt gewesen, ne?
Ja.
Aber dann habe ich wirklich nach 2.8 erstmal... Ja, schon ein bisschen so trainiert, aber da war ich dann trotzdem weit weg vom Wettkampf-Bodybuilding, sag ich mal. Und habe dann aber wieder... Du hast
schon weiter trainiert, oder?
Ich habe schon weiter trainiert, klar, durchs Studio, aber jetzt nicht mehr so. Also ich habe nicht mehr den Fokus, bin ja dann einiges leichter geworden. Jetzt auch nicht mehr den Fokus irgendwie aufs Essen oder Training. Ich habe zwar trainiert, aber ja, mal trainiert, mal nicht. Also so total easy halt, ne?
Ja, ja.
Und... Dann 2012 habe ich mich aber entschieden, also in der Zeit muss man aber dazu sagen, habe ich selbst keine Wettkämpfe gemacht, war aber zu der Zeit viel mit dem Ronny Rockel unterwegs. Mhm. Habe ich ja damals vorbereitet, den Ronny. Vorbereitet
bis Olympia, genau.
Waren eigentlich seine besten 2 Jahre, 2009, 2010, mit 7. und 6. Platz bei der Olympia.
Ja, ja.
2 Profisiege, 2-mal Finalist bei der Arnolds. Und... Ja, 2012 habe ich dann gesagt, ich greife nochmal an. Und dann habe ich mich vorbereitet auf 2013 für den Loaded Cup, weil den hatte ich so, der wurde damals so langsam bekannt, sage ich mal. Den hat ja 2012 der Paul Polacek gewonnen.
Ja.
Das war ein Mega-Event und da habe ich gesagt, den will ich mal mitmachen. Aber komplett ohne Erwartungen, weil mein, da war ich dann letztendlich 5 Jahre von Wettkämpfen raus.
Ja.
Und weißt ja selbst, weiß nie, ob das nochmal funktioniert oder so. Bin dann auch wieder in die Klasse bis 90 Kilo runter.
Ja.
Aber das war richtig gut und da wurde ich Gesamtsieger. Da habe ich natürlich null damit gerechnet. Also ich habe schon auf den Loaded Cup getimed. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt irgendwie die Deutsche, sondern ich wollte wirklich auf diesen Loaded Cup timen. Das hat super funktioniert.
Ja, aber ich kann mich damals nicht erinnern, das war eine brutale Form. Das war nationelles Comeback, also das war wirklich gut ab dafür, ja.
Ja, das war also das war von der Form her, das habe ich damals schon gesagt, war das mit Sicherheit auch besser
mit
2.6, als ich die Deutsche gewonnen habe. Und habe dann nach diesem Loaded Cup 2013 noch Fränkische mitgemacht so und den Olymp-Wettkampf bei der FIBO. Da bin ich dann Zweiter geworden hinter dem Paul. Ich wollte dann eigentlich schon noch die Deutsche, aber die Saison war dann so lange, weil der Loaded Cup ja trotzdem, der war schon im März. Und dann habe ich ja gemerkt, ich werde eher schlechter und Deutsche habe ich dann sein gelassen. Und 2014 habe ich aber dann nochmal den Loaded Cup gemacht. Ich habe zuerst überlegt, weil ich gedacht habe, naja, eigentlich kannst du ja...
Kannst nur verlieren.
Kannst nur verlieren, wobei ich habe es so und so gesehen, weil ich mir immer denke, das ist immer so eine Aussage, kannst nur verlieren. Ich sehe das dann trotzdem immer anders, weil das, was du gewonnen hast, kann dir ja keiner mehr nehmen.
Ne? Also ich sehe es mittlerweile auch so, oder habe es die letzten Jahre auch so gesehen, man kann eigentlich nur dazu gewinnen.
Genau, genau. Ja. Ich habe gesagt, ich mache das nochmal mit, einfach auch, natürlich ist die Gefahr, oder, dass ich das nochmal gewinne, die Chancen sind nicht unbedingt so groß, habe ich mir gedacht, aber weil mich der Lodi Cup an sich so geflasht hat, also kann ich wirklich sagen, von den ganzen Erlebnissen, Eindrücken her, war das für mich der beste Wettkampf, der schönste. Ne? Dann habe ich gesagt, das will ich nochmal machen, und 2014 war es ja noch größer, weil der wurde natürlich auch damals durch Team Andro immer noch populärer gepusht, ja. Und so, da waren über 2000 Zuschauer, also Stimmung, alles. Und da bin ich dann nochmal Gesamtsieger geworden, habe dann den Paul geschlagen, den Polocek in Gesamtsiegerstegen. Und dann habe ich aber gesagt, ich ziehe jetzt dann durch noch 2014, dann will ich die Deutsche machen. Habe dann die Klasse gewonnen, aber habe dann Gesamtsiegerstegen gegen den David Hoffmann verloren. Ja, David war da brutal in Form. Meiner Meinung nach war das bei dem Wettkampf der beste David überhaupt.
Ich war da auch dabei. Ich glaube, du hättest den David da schon schlagen können. Ich glaube, bloß deine Form war zur Vorwahl noch nicht so gut wie dann im Finale. Genau. Ich glaube, ich war dann schon bei vielen in den Köpfen, dass der David besser ist. Also ich kann mich dann erinnern, am Abend warst du viel, viel besser wie in der Vorwahl.
Hast absolut recht. Also die Leute haben mit Sicherheit zur Vorwahl was anderes erwartet. Ich habe nach der Vorwahl gemerkt, das ist scheiße gelaufen. Ja. Und zum Finale war es deutlich besser. Also ich habe da damals mit Patrick Thur so ein bisschen zusammengearbeitet, und da merkst du halt trotzdem, du bringst deine eigene Erfahrung rein, weil ich gesagt habe nach der Vorwahl, sag ich, Patrick, das war scheiße, so, ich muss was anderes machen, ich brauche viel mehr Salz. Mhm. Und meinte der, na, das will ich nicht, sag ich, bitte vertrau mir, machen wir, wie ich das jetzt sage. Ne? Und mir ist auch zur Vorwahl gar nicht gut gegangen, dass ich Kreislauf und alles, und Abend habe ich gemerkt, jetzt passt, da war richtig Bombe, aber das ist genau wie du sagst, wenn ich das vielleicht zur Vorwahl gebracht hätte, hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber nichtsdestotrotz war das, und ich glaube, das sagt der David jetzt auch selbst, das war in David sein, selbst jetzt zu Profizeiten verglichen, sein bestes Paket, was er hatte. Der war dann auch später ein paar Wochen drauf, ich wollte da auch noch Prag mitmachen, da war der nicht mehr ganz so gut, da hat er gegen den Roman verloren dann, ne?
Ja.
Aber da war es dann auch so bei mir, das wären ja noch mal 6 Wochen gewesen. Und der Loaded Cup vorher war schon 4 Wochen, und dann wären der Zeitraum 10 Wochen. Und da habe ich gesagt, das ist zu lange, das bringt nichts mehr. Ne?
Ja, ja.
Ja, das war dann 2014, und ich wollte auch weitermachen, aber dann ging es los mit meinen ganzen Verletzungen. Das hat mich letztendlich, also ich war wirklich nach 2014 gesagt, dann 2015 geht es weiter. Aber dann kam ja das mit meinen ganzen Verletzungen.
Du hast ja noch, wann hast du die Arnolds mitgemacht? Das war ja dann im Frühjahr mal, oder? War das jetzt die letzte, die Arnolds, was du
mitgemacht hast? Die Arnolds war die letzte 2019. 2018 habe ich ja dann in anderen Verbänden die Herbstsaison mitgemacht.
Ja, da bist du ja Vizemeister Universe sogar geworden, gell, bei der NABBA.
Ja, das war eigentlich auch, ich sag mal, in dem Jahr 2018 so meine beste Form. Aber ich habe schon gemerkt, okay, da waren natürlich wieder, ja, 4-5 Jahre dazwischen, dann bist du natürlich auch 4-5 Jahre älter, war ja dann auch schon über 40. Das ist nicht mehr so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Trotzdem war es bei der Universe relativ gut. War das erste Mal auch, ich habe dann 5 Wettkämpfe in 5 Wochen gemacht. Ja. Das habe ich noch nie gemacht, sowas. Und da habe ich aber auch gemerkt, also die Universe war mittendrin, und dann zum Ende hin, du kennst das ja selbst, irgendwie das Volumen ist weggegangen, ausgekehrt, Härte trotzdem nicht mehr, das funktioniert einfach nicht. Ne?
Ja. Und es gibt Athleten, für die das funktioniert, die das gut durchziehen können, aber ich glaube, für die Vielzahl ist so 2-3 Meisterschaften obere Ende, sonst da kriegt man es dann einfach nicht mehr hin.
Ja, du kannst entweder sagst, du gehst wieder richtig hoch, dann geht aber die Form weg, ne? Oder du willst die Form halten, dann wirst du meistens flach. Also das ist ja dann. Und trotzdem habe ich aber dann gesagt, 2019, weil die Möglichkeit hat sich halt einmal ergeben, war damals eigentlich immer ein Traum, ich mache diese Arnolds in Amerika mit. Im Nachhinein hätte ich, obwohl man sagen muss, bis eigentlich einen Tag vorher hatte ich da wirklich rein von der Form her gesehen, würde ich sagen, mit meinem Bestes überhaupt. Also da habe ich wirklich in den 3 Monaten nochmal, weil ich vieles anders gemacht habe, wirklich nochmal richtig Muskeln aufgebaut.
Ich habe das ja mitverfolgt. Also ja. Ich habe die Form damals wirklich sensationell gefunden. Also ja. Die Bilder, wo wir im Vorfeld gesehen haben, waren Wahnsinn.
Ja, ich war erstaunt. Ich habe im Vorfeld dann 93 Kilo gehabt und war mit diesen 3er 94 deutlich besser und härter als 4 Monate vorher mit 89. Mhm. Klar musste ich mich dann runterdrücken unter 90, das hätte ich gar nicht gebraucht, aber ich wollte ja in die 90er Klasse. Aber dann ist halt das kurz vor dem Wettkampf schief gelaufen. Und dann habe ich schon gemerkt, ich wollte eigentlich dann gar nicht mehr mitmachen, bist in Amerika drüben. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein jetzt. Ja. Dann ist mir der Arm da zugeschwollen.
Ja.
Das habe ich dann schon eigentlich, Tag vorher ist der plötzlich dick geworden, als wir da noch im Training waren. Und naja, und dann habe ich aber schon gemerkt, habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt doch mit. Aber dann bin ich auch zugelaufen und alles, aber... Das wäre mit dem Arm auch so, das ist ja immer schlimmer. Ich habe dann einmal ein Foto rein, den nächsten Tag war es noch schlimmer. Dann habe ich gesagt, ich mache da das Finale gar nicht mehr mit, das bringt ja nichts. Ja, das war natürlich, also das war für mich persönlich die bitterste Niederlage, sagen wir es mal so, weil es eigentlich im Vorfeld so gut gelaufen ist. Oder ja, ich bin in Amerika schon drüben und einen Tag vorher habe ich gedacht, das kann
passiert nicht. Passiert das sowas, ja.
Ne, weil die ganze lange Diät, also ich war da durchgehend 6-7 Monate auf Diät und war auch echt von der Vorbereitung mit das Härteste, weil es natürlich durch die Diät dauert. Aber also das hat mich schon im Nachhinein extrem gewurmt natürlich, weil ich gewusst hätte, die Klasse hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Und das wäre natürlich trotzdem ein schöner Erfolg gewesen, auch wenn man sagen muss, das kann ich, habe ich damals auch gesagt, dass die Arnolds in Amerika kein Vergleich mehr zu dem ist, was sie mal war. Das muss man auch ganz
klar sagen. Inwiefern, von der Atmosphäre oder wie die Athleten da behandelt werden?
Ich sage mal so, Thomas, du, früher war es ja so, ich wollte die einmal schon mitmachen, da brauchtest du eine Zusage damals von Jim Lorimer, da hat mich der Albert Dusek vorgeschlagen, da musstest du auch einen Titel vorweisen oder so. Ne? Jetzt ist es ein NPC Pro Qualifier, natürlich unter dem Decknamen der Arnolds. Das heißt, jeder darf da mitmachen. Das wissen ja viele nicht. Selbst ein Anfänger im Prinzip könnte da mitmachen. Und da waren halt teilweise schon Leute aus irgendwelchen Ländern, wo ich gedacht habe, so würde sich bei uns keiner auf eine Regionalmeisterschaft stellen.
Das finde ich
halt für eine Arnolds schade. Und was mich auch wirklich erschrocken hat zur Vorwahl, das war zwar das Schöne, das war auf der originalen Bühne, wo auch die Profis sind, aber da waren zur Vorwahl, und das ist jetzt nicht gelogen, keine 30 Zuschauer. Also,
das ist natürlich traurig. Wenn man das dann mit dem Loaded Cup vergleicht,
kein Vergleich.
Da drin sein.
Ja, das lebt nur noch vom Namen. Also das ist, das ist auch meine persönliche Meinung, das ist halt eine Golddruckmaschine, dieses ganze Event. Ne? Aber das ist halt, und du, die machen da die Vergleiche, bam, 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 und dann ist das Ding in 5 Minuten fertig, die Vorwahl.
Ja.
Also athletenfreundlich ist für mich was anderes. Du weißt selbst, du bezahlst da deine 200, 250 Dollar. Da machen viele mit. Das ist, eine riesen Golddruckmaschine. Aber ich finde es einerseits halt schade, weil, wie gesagt, das ist die Arnold Classics, die Originale in Ohio. Das andere waren für mich sowieso immer so Abklatschdinge in Spanien und so weiter. Das ist die originale Arnold in Ohio. Aber ich finde ein bisschen schade jetzt gerade im Amateurbereich, was daraus geworden ist.
Also ich habe neulich mit der Nathalie schon ein Interview gehabt und die hat auch gesagt, es ist ja sowieso eine Massenabfertigung. Genau. Bei den Frauen war es nur, ich weiß nicht, ob es bei den Männern auch so war, ist ja das mitten in der Arnoldsmesse eine Bühne aufbaut und da läuft es so nebenbei als Programm ein bisschen.
Das ist beim Finale. Also beim Finale ist es so, ich habe mir das den nächsten Tag dann angeschaut, ich wusste das aber, weil ich ja mit Ronny auch schon drüben war bei den Amateuren. Das ist wirklich auf irgendeiner Bretterbühne, genau wie du sagst, mitten auf der Messe. Die legen da nicht mal teilweise deine Original-Posing-Musik ein. Und wenn du dann die Siegerehrung siehst, da war ich wirklich komplett erschrocken, da stehen die Pokale schon am Boden, dann werden die Leute schnell aufgerufen, nehmen den Pokal und dann kommt schon der Ordner und sagt, und weg von der Bühne die Nächsten. Also das ist brutal, das ist eine brutale Abfertigung.
Das ist
null athletenwürdig irgendwie, wenn man das bei uns bei Meisterschaften jetzt in Deutschland kennt oder so, wir haben hier tolle Meisterschaften, egal in welchen Verbänden, das ist athletenfreundlich. Und wenn du das dann siehst bei so einer Arnolds, ich habe aber auch gehört, bei der Arnolds in Spanien ist das genauso. Das ist eine Abfertigung, wie gesagt, das sind Kölldruckmaschinen, da machen 1000 Leute oder so mit, jeder bezahlt da seine 200, 250 Euro und die verdienen da ein Schweinegeld. Aber
also ich hab ja eigentlich auch nur immer die EM in Spanien mitgemacht. Und da ist genauso, also da sind ja nicht einmal Zuschauer. Also ich glaube, dass da, wenn da 10 Zuschauer drin sind, die meisten Zuschauer sind die eigenen Betreuer.
Sonst richtig, ganz genau, ja. Das ist halt immer ein bisschen schade, ne? weil gerade wir im Amateurbereich, wo du kein Geld bekommst, das lebt ja auch vom Flair. Ne? Mhm. Du machst natürlich gerne wo mit, wo du sagst, du hast Zuschauer, du hast Stimmung, weil deswegen machst du das ja auch. Ne? Wenn du dann in der Halle bist, wo dann keine Zuschauer sind oder kaum welche, das macht halt mir persönlich auch keinen Spaß.
Ja, ich finde das, gerade welche, die wo immer so nach Profitum und internationalen Starts trachten, die sehen, glaube ich, nicht, wie schön wir es eigentlich hier in Deutschland haben. Die
ganze voll, voll.
Von der Atmosphäre her, auch von der Hauptfarbung. Also ich habe international selten erlebt, dass irgendein Zeitplan auch eingehalten wird. Da sind ja ein paar Stunden hin oder her und wenn ich heute eine Deutsche nehme, da passt ja das meistens auf 10 Minuten genau vom Zeitplan.
Ja. Das muss man wirklich sagen. Also da sind wir in Deutschland, glaube ich, schon sehr verwöhnt. Also Amerika war da für mich am schlimmsten. England, muss ich sagen, war auch ganz toll bei der Universe, weil es natürlich ein riesen Traditionswettbewerb ist.
Ja.
Alleine so diese, wie soll man sagen, wie die Engländer das machen, so Tradition, fand ich auch ganz, ganz toll.
Also ich muss auch sagen, die Universe war meine letzte Meisterschaft, wo ich auch mitgemacht habe.
Genau.
Einfach, weil ich die schon zweimal als Zuschauer gesehen habe und ich habe das auch so gut gefunden. Und da muss ich auch sagen, vom Timing für so eine Riesenmeisterschaft,
super. Wahnsinn. Ja. Genau. Und was ich dann auch noch mitgemacht habe 2019, das wollte ich aber gar nicht mehr öffentlich machen, das habe ich dann wirklich just for fun, weil das hat dann trotzdem, hat das noch geklappt nach der Arnold. Das ist eigentlich ein verbandsunabhängiger Wettkampf, bin ich nach Colmar, nach Frankreich.
Der Top de Colmar.
Ein sensationeller Wettkampf, also da auch 2.500 Zuschauer, eine Stimmung, ich kenne den Veranstalter gut, der hat mich damals schon immer oft angeschrieben, der macht das wirklich so aus Herzblut, ne? der verlangt von einem Zuschauer 10 Euro Eintritt, das ist nichts. Der hat, und da war es auch so, da hat es einen Zeitplan gegeben, gegenüber war das Hotel, konnte das Zimmer, da waren auch einige 100 Teilnehmer und der Zeitplan, der hast du fast die Uhr danach stellen können, der war perfekt eingehalten. Ganz toll.
Das ist super,
Das Einzige, wo man natürlich immer aufpassen muss, dann, weil das viele nicht wissen, wie gesagt, das ist ein verbandsunabhängiger Wettkampf. Aber trotzdem, natürlich, wenn du jetzt sagst, als IFBB oder DBV-Athlet, wirst du eigentlich dann gesperrt. Ne? Ich war ja sowieso dann bei dem anderen Verband und NPC, von dem her war es egal. Aber es ist ein tolles Erlebnis gewesen, muss man echt sagen.
Es sind auch immer war gute, oder?
Bitte?
War eine schöne Meisterschaft.
Super. Haben wir auch, bekommt in jeder Klasse, bekommen die Leute Gold. Gesamtsieger, glaube ich, sogar 2.500. Da bin ich dann Zweiter geworden, hinter dem Gesamtsieger. Und aber auch Stimmung und so, hammermäßig. Internationaler Teilnehmerfeld, also auch ein wirklich toller Wettkampf.
Es ist immer stark besetzt, so wie ich das auch mitkriege, ja?
Genau.
Ja. Und das war dann ja, bis jetzt der letzte Meisterschaft, oder?
Genau, das war 2019 dann, ja.
Und ist jetzt der Posing Slip an den Nagel gehängt oder spielst du noch mit dem Gedanken, dass du sagst,
das
schon nicht gewesen sei?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also danach habe ich gesagt, also was heißt kurz danach nicht, ich habe mir schon Zeit vergehen lassen, ich lasse das jetzt sein, aber wenn ich ehrlich bin, juckt das natürlich schon nochmal, weil mich das mit 2019 vorher bei der Arnold so gewurmt hat. Ne? Weil ich mir einerseits denke, das so der letzte Wettkampf irgendwie, wie gesagt, Colmar war dann schön, aber das war nur just for fun so. Ist ja jetzt auch kein bedeutender Wettkampf, Colmar. Wo ich mir gedacht habe, ja irgendwie so aufhören, schwierig. Aber ich trainiere aktuell gut alles. Ich schaue einfach mal, was die Zukunft bringt. Wo man sich halt irgendwann schon, sagen wir mal so, damit abfinden muss, das ist mir am Anfang schwer gefallen, 2018, da war ich ja, wie gesagt, schon Masters, bin aber bei der Universe und so, trotzdem, ich wollte bei den Männern starten. Ne? Ich habe gesagt, ich will so gut sein bei den Männern. Und irgendwann, jetzt würde ich es auch anders sehen, weil man hat dafür ja die Masters gelassen. Ne? Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, okay, man macht irgendeinen internationalen Wettkampf bei den Masters oder manchmal kannst du ja auch Doppelstart machen.
Ja.
Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, ja. Aber da, wie gesagt, es ist ja nicht jeder ein Dexter Jackson, sondern die meisten merkst du halt trotzdem. Ich würde jetzt mal sagen, ab 40, spätestens 45 geht es ja, du weißt es ja selbst, du hast ja
Ja.
auch Männer oder bist ja genauso wie ich eigentlich, Junioren, du hast
Ja.
alles durch, ne?
Ja.
Und
Also, ich
machen
muss
jetzt.
sagen, bei mir hat es noch bis 44, 45 hat es noch, würde ich mal sagen, gut ausgeschaut. Mein
Ja.
letzter Wettkampf, da war ich dann 46. Da sind mir dann schon die Beine weggeflogen und das Volumen war weg. Also das und die Vorbereitung, was mich eigentlich noch mehr gestört hat, war dreifach so aufwendig. Weil man muss sich ewig aufwärmen, man muss mit dem Essen, man verdaut das Essen immer so gut.
Ja.
Wird alles viel, viel komplizierter.
Das ist immer ein interessanter Aspekt, wir haben uns ja schon häufiger darüber unterhalten. Ich glaube, das ist ja der Punkt. Ich glaube schon, dass manche oder viele auch mit 45 oder so richtig gut sein könnten. Nur ist genau wie du sagst, das Problem ist, der Aufwand wird immer mehr und du musst umdenken. Und Bodybuilder sind ja meistens so, Bodybuilder sind in dem, was sie machen, eingefahren. Ne? Die denken halt, das, was jetzt die letzten 20 Jahre funktioniert hat, und da musst du wegkommen davon. Ich glaube schon, du musst mehr rumprobieren, du hast mehr Aufwand, wie du sagst, Essen ist ein typisches Beispiel mit Verdauung und so weiter. Viele befassen sich damit nicht oder wissen es auch nicht. Und dann machen die natürlich alles so weiter und wundern sich, warum das nicht mehr funktioniert. Also ich denke schon, dass da man wirklich auch mit 45 oder so noch richtig, richtig gut sein kann. Aber A musst du das Wissen dann haben und dir muss da der ganze Aufwand, es muss dir halt wert sein.
Ja, also bei mir war es dann wirklich so, dass ich mir dann gesagt habe, nein, das ist jetzt irgendwann, ist dann einmal Ei drüber und der Riesenaufwand dann im Amateurbereich, das war dann für mich dann nicht mehr im Einklang. Also ich trainiere nach wie vor gut, passe nach wie vor aufs Essen auf, aber genau dann für eine Meisterschaft ist dann wirklich, viel. Also ich sage einmal, früher, da bist du ohne Aufwärmen ans Gerät gegangen. Jetzt musst du zweimal in der Woche zum Physiotherapeuten gehen, dass du
Ja.
gescheit trainieren kannst.
Ja, das ist der Riesenunterschied einfach. Und ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, warum, klar, irgendwann geht es dann auch nicht mehr, da kannst du betreiben, was du willst. Aber ich denke so, bis 45, das ist auch so mein Eindruck, klar, beim einen ein bisschen früher, später, kann man schon noch ein richtig gutes Paket abliefern.
Ja, also ich denke mal, unterm Wert braucht man sich nicht verkaufen, wenn man dann einmal sieht, okay, jetzt klappt es einfach nicht mehr. Dann macht man sich eher, was heißt, Namen kaputt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn man dann so einen Top-Athleten, ehemaligen, dann sieht, wie der von Jahr zu Jahr schlechter wird. Gell?
Das ist halt das, du hast halt, man hat ja selbst gewisse Ansprüche an sich, ne?
Ja.
Und die Leute haben natürlich ein gewisses Bild eingeprägt, das ist ja jetzt egal, ob von einem Amateur oder Profi, und wenn die Leute dann immer schlechter werden. Andererseits, ich bin da manchmal zwiegespalten, dann denke ich mir wieder, okay, man darf halt sich dann nicht mehr vergleichen wie zu Männerzeiten, sondern man ist irgendwann Masters oder klar, oder irgendwann hast du ja Masters über 50, da werden die Karten wieder neu gemischt. Natürlich sagt man dann, für 50 sieht er ja noch richtig gut aus, natürlich nicht mehr wie mit 30, ne? Und wenn es deren Lebensinhalt ist, ist es auch absolut legitim, ne? Also ich sehe das mal so. Andererseits ist es auch schön, wenn man, gerade wenn man den Sport so lange macht und sagt, du hast alles durch, angefangen von den Junioren, Männern, Masters, warum nicht? Aber das, ich sehe es wie du, das muss letztendlich auch jeder für sich selbst entscheiden.
Also es gibt unheimlich tolle Masters nur mit 50. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Alexander English aus Österreich,
Ja,
vor 2 Jahren
sensationell,
Masters-Weltmeister
sensationell.
über 50 geworden. Wahnsinn, der Mann, da steht der 25-Jähriger.
Ja, auch die ganze Haut und alles. Ne? Ich bin auch persönlich geschrieben, das war für mich die letzten Jahre einer der besten Masters, was ich jemals gesehen habe. Also ich war schwer beeindruckt. Und der wiegt
Ganz
gerade mal 80 Kilo.
alle
Ne?
und super, ja.
Hammer, sensationell, ja.
Ja. So, jetzt haben wir mal, also und du hast ja noch ein Studio, dass wir das auch noch erwähnen.
Genau.
Kannst zur Zeit deinen Beruf nicht ausüben, wie geht's dir da jetzt?
Ja, natürlich, wie für jeden, der jetzt so lange schon zuhört, eine Scheißsituation, aber trotzdem will ich mich jetzt auch nicht so beschweren. Ich habe jetzt noch den großen Vorteil, ich habe relativ wenig Fixkosten. Das, was ja das Hauptproblem bei vielen ist, natürlich, ne? Die da extrem Fixkostenapparat, das ist bei mir zum Glück überschaubar, aber trotzdem ist es natürlich, wenn man jetzt überlegt, mit dem letzten Lockdown haben wir jetzt insgesamt 7 oder 8 Monate geschlossen. Und gerade für die Studios, wo ja eigentlich jetzt die Zeit gewesen wäre, wo viele Studios den Sommer überbrücken, Durch die Wintermonate, die Zeit fehlt einem natürlich. Das ist natürlich schon schlecht. Ne? Aber ich habe trotzdem jetzt die Hoffnung, dass es bald wieder losgeht.
Ja, also existenzbedrohend ist jetzt bei dir hoffentlich.
Nee, das zum Glück. Ja. Und ich habe ja trotzdem auch nur ein anderes Standbein, wo ich, was mir natürlich auch viel hilft, muss ich sagen, durch meine Tätigkeit da bei Vaju, das ist natürlich auch ein großer Vorteil noch. Ne?
Ja. Ja, gut, super. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Interview, wo ich eigentlich sage, das ist jetzt so dein Steckenpferd, Ernährung, Supplemente. Also ich weiß, dass du ja sehr supplementaffin bist, dass du Supplemente bevorzugst. Ich bin da oft einmal so zwiegespalten. Ich denke mal so in den 90er Jahren, gerade wenn wir angefangen haben, hat es ja keine Supplemente gegeben oder vielleicht drei Stück und dann waren schon Aminosäuren ein Geheimtipp und ich glaube am Anfang Crash White Gain, also eigentlich nur Zuckerwasser, so war so der Anfang. Und die Athleten waren ja auch gut. Jetzt bin ich immer ein bisschen im Zwiespalt, wenn ich sage, heute, wenn ich irgendeinen Profi oder guten Amateurathlet sehe, der geht ja unter 30 Pillen am Tag ja fast gar nichts. Also die Haupternährung besteht ja schon bald aus Supplementen. Wie ist denn da deine Meinung drüber? Also es ist mit Sicherheit viel sinnvoll, aber was würdest du jetzt zu einem sagen, der halt sagt, er fängt jetzt gerade an oder macht schon leistungsmäßig? Es ist ja nicht nur immer, dass man, es ist ja immer ein finanzieller Aufwand auch.
Voll.
Ja. Absolut. Wie stehst du dem gegenüber, so Supplemente? Sagst du, es ist unbedingt ein Muss oder deine Meinung würde mich da mal interessieren?
Also die Supplements, die für mich ein Muss sind, und das ist, du hast absolut recht, die Leute müssen das ein bisschen unterscheiden oder ich unterscheide es. Wir haben natürlich A-Supplements, wo man sagt, die nehmen viele, gerade junge Leute, in der Hoffnung, dadurch mehr Muskeln aufzubauen. Die wollen ja ein sichtbares Ergebnis. Was ich zum Teil im Supplement-Bereich, ich will jetzt nicht sagen wichtiger, mindestens genauso wichtig finde, sind die ganzen Gesundheitssupplements. Und da finde ich, hat sich natürlich im Vergleich zu früher am meisten verändert. Du weißt ja selbst, früher haben Bodybuilder auf die Gesundheit relativ wenig geachtet, aber wusste man das nicht. Das ging ja auch schon los mit Blutwerten und sonst was, wo man heute schlauer ist. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben ja viele Supplements. Ich sage jetzt mal, wer hat vor 30 Jahren Omega-3 genommen? Ne? Mhm. Und Omega finde ich unabhängig für einen Sportler oder normalen Menschen. Ich habe ja viele Ältere im Studio. Das würde ich jedem empfehlen. Ne? Ja. Das Gleiche ist ein gutes Basic-Multivitaminpräparat. Da sollen die Leute mal wegkommen von diesen schwachsinnigen Angaben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das lächerlich ist, wirklich lächerlich. Das jetzt auch unabhängig für einen Sportler oder nicht, das ist aber für mich einfach für die Gesundheit bedacht. Ne? Und wenn ich sage, und dann sind wir im Prinzip zum Teil gar nicht mehr so weit weg, logisch, wenn jetzt jemand anfängt oder die Ernährung ist mal das A und O, dass das passt. Und trotzdem gibt es Dinge, ich meine, das haben wir früher auch gemacht, wo ich sage, ein solides Eiweißpulver, das muss jetzt nicht das High-End sein, dass ich sage, jemand, der jetzt normal trainiert, der braucht kein Whey-Isolat oder so, der kann auch ein normales Whey nehmen. Aber es gibt halt für mich Zeitpunkte, wo ich sage, da kann eine gute Nahrung kein Supplement ersetzen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich konsumiere irgendwas kurz vor oder nach dem Training, wo natürlich der Körper extrem aufnahmebereit ist, nehmen wir jetzt mal nach dem Training her. Ich kann natürlich jetzt nach dem Training sagen, ich esse meine Hühnerbrust mit Reis, was natürlich gut ist. Aber bis diese Hühnerbrust natürlich zerlegt ist in alle Aminosäurenbausteine, dauert das erstmal. Warum soll ich also den Körper das nicht den Vorteil ausnutzen und sagen, ich nehme ein Whey-Protein, was relativ schnell im Blutkreislauf ist oder direkt Aminosäuren. Das war ja früher auch schon der Hintergedanke mit Aminosäuren. Ja. Ne? Also das sind Dinge, wo ich sage, das ist auch absolut nicht teuer, ein Eiweiß oder was es früher einfach nicht gegeben hat und was unbestritten ist, das ist das best untersuchte Supplement überhaupt, das ist Kreatin. Da profitieren viele davon. Ne? Kostet inzwischen Centbeträge. Das wäre nicht so Basics, wo ich sage, das sollte jeder nehmen und da hat man jetzt, was auch absolut erschwinglich ist. Ne? Und dann musst du natürlich immer, also ich sehe das genauso wie du, die Athleten früher waren ja auch gut, aber trotzdem hat sich natürlich alles weiterentwickelt im Leistungsbereich. Ne?
Ja, das will ich jetzt gar nicht, also wie gesagt, da bin ich ja bei dir, ich tue ja Leute auch nicht im Oldschool-Bereich vorbereiten, sondern das schon auch wie du, bloß stelle ich halt immer wieder fest, dass meines Erachtens zu viel Wert auf Supplemente gelegt wird. Also wenn, manchmal hat man den Eindruck, wenn ich jetzt da nicht eine Palette an Supplemente nehme, dann brauche ich gar nicht ins Training gehen, weil das Training dann nichts bringt. Und das, ja, finde ich, ist ein bisschen der verkehrte Weg.
Auf jeden Fall. Also und Supplements, wie gesagt, ersetzen auch keine Nahrung. Ne? Also ja, die Nahrung muss erstmal passen und das Training muss passen. Also die ganzen Komponenten. Wenn das Training nicht passt, sei es einfach, weil die Frequenz fehlt, die Intensität fehlt, die Übungen werden falsch ausgeführt, dann bringt natürlich kein Supplement der Welt etwas. Ne? Außer ja, jetzt die Sachen, wo ich gesagt habe, diese Gesundheitssupplements, da hat jeder einen Benefit davon. Aber das ist halt, weil viele Leute sich von Supplements direkt natürlich einen Muskelaufbau erhoffen, gerade die Anfänger. Ne? Mhm. Da muss man natürlich schon wegkommen davon. Man kann dadurch mit Sicherheit vieles optimieren, aber die anderen Dinge müssen erstmal passen. Und deswegen ein wirklicher Anfänger, ich meine, ich habe ja auch viele Leute im Studio, die anfangen, da muss erstmal das Training passen, was, wie gesagt, die meisten dann nehmen, dass sie einfach sagen, sie trinken halt einen Eiweißshake nach dem Training. Ne? Ja. Wobei ein Eiweißshake für mich sowieso schon immer, das kannst du jetzt sagen, das ist ein Supplement oder du kannst es fast schon, also okay, nämlich ja, Nahrung eigentlich, ne? Ich meine, das wird auch ruhig, je nachdem, aus was produziert wird. Aber das ist dann für die meisten ja absolut ausreichend. Ansonsten ist es schon so, wie du sagst, dass sich viele Leute, wenn man sieht, wie die trainieren, ne? Mhm. Sag ich, bei dir ist doch nicht das Problem, dass du jetzt die falschen oder zu wenig Supplements nimmst. Du musst erst
das Problem des Training, das richtige Training, genau.
Ja. Genau. Ja. Also da sehe ich genauso wie du.
Also, was würdest du jetzt sagen, was jetzt so, sagen wir mal, 3 oder die 5 Supplemente, wo wir jetzt nehmen sollen? Du hast schon gesagt, Multivitamin. Ein vernünftiges Multivitaminpräparat.
Ja, und da muss man sagen, da mal einfach noch so als Tipp, da musste ich eigentlich oft an amerikanischen Firmen orientieren, weil wir natürlich das Problem haben in Deutschland. Ich sehe das ja, wenn wir was entwickeln wollen, du darfst ja gerade im Vitaminbereich oft überhaupt nicht das reinmachen, was du gerne reinmachen wollen würdest oder was sinnvoll oder notwendig wäre. Jetzt muss man da noch sagen, da sollten die Leute auch, das würde ich jedem empfehlen, weil es natürlich viele Vorteile hat für den Körper, mal den Vitamin-D-Spiegel testen lassen. Ja. Meistens müssen die Leute Vitamin D extra supplementieren. Mhm. Vitamin D ist ja eigentlich kein Vitamin, sondern ein Steroidhormon, also auch für viele hormonelle Prozesse sehr wichtig. Das würde ich machen. Omega-3 auf jeden Fall.
Bitte D3 immer zu einem Multivitamin dazu, weil es in dem Multivitamin meistens zu niedrig dosiert ist.
Genau, genau. Ja. Und da auch mal noch vielleicht so, weil viele das nicht wissen, wenn es jetzt beispielsweise Kapseln gibt, weil da sind die Leute immer erstaunt, jetzt kommen zu mir Leute, dann sage ich, lass mal deinen Vitamin D-Spiegel messen, dann haben die irgendeinen Wert von 20 oder 30, und dann sagt der Arzt, das passt ja, sage ich, das ist viel zu wenig, katapultier mal den auf 80 bis 100. Mhm. Dann sage ich, nimm jetzt Vitamin D, dann kaufen die irgendwelche Kapseln oder Tropfen, da hat ein Tropfen 5000 Einheiten als Beispiel. Ne? Und dann sage ich, dann nimmst du jetzt mal jeden Tag 5 Tropfen. Da sagen die, bist du sicher, weil das steht da drauf, nur ein Tropfen in der Woche, sage ich
in
ja.
In der Woche, genau die 5000 einmal in der Woche oder alle 5 Tage, ja.
Genau, das müssen die draufschreiben, weil du in Deutschland, ich weiß jetzt nicht genau, 800 oder 1000 pro Tag nur empfehlen darfst. Mhm. Du wirst aber mit diesen 800 oder bis 1000 in der Regel, sage ich jetzt mal, die meisten werden die da keinen vernünftigen Spiegel hinbekommen. Ja, ich will jetzt keine genaue Menge sagen, weil letztendlich muss man es messen. Aber
also am besten nehmen, dann wieder messen, dass man seinen Spiegel weiß.
Genau, genau. Mhm. Aber mit 5000 am Tag wird keiner was falsch machen. Viele brauchen es nicht, zum Beispiel brauchen mehr. Mhm. Und dann merken die Leute meistens auch, dass die fitter sind, dass denen besser geht. Ne? Also wie gesagt, das muss man meistens extra supplementieren. Mhm. Dann, wie gesagt, Omega-3.
Omega-3, ja.
Extrem wichtig. Einfach auch schon aus dem Grund, weil die meisten bei uns ein schlechtes Verhältnis im Körper haben aus Omega-6, was ja eher schädlich ist, und Omega-3. Die meisten ernähren sich Omega-6-lastig, auch wenn denen das überhaupt nicht bewusst ist. Das geht schon los mit Getreidesachen oder mit konventioneller Fleischhaltung, was alles Omega-6-lastig ist. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall nehmen. Wie gesagt, ein normales, gutes Protein, ein Whey-Protein. Ja. Ne, so Geschichten jetzt wie Casein oder so, das braucht man auf keinen Fall, weil da kannst du dein Quark oder sonst was auch essen. Aber ich finde ein Whey-Protein nach dem Training
am besten. Ja.
Genau. Mhm. Und wenn jetzt wirklich jemand sagt, leistungsbezogen, wo er meistens guten Benefit für ganz wenig Geld, weil es das billigste Supplement überhaupt ist, das wäre noch ein Kreatin. Ne, wenn man mal überlegt, eine 500 Gramm Kreatindose kostet vielleicht 20 Euro und da reden wir schon von dem Crea Pur, also von der besten Qualität. und das Ding reicht irgendwie 4 Monate, das ist ja nichts. Ne? Den meisten bringt es was. Ne? Aber das wären jetzt mal 4 Dinge, wo ich sage, damit ist man gut versorgt.
Da hat man so mal das Basic auf alle Fälle an Supplemente geschafft und kommt schon mal gut damit aus. Jetzt meine Frage auch noch, wir haben uns vorher schon privat drüber ein bisschen unterhalten, über die Qualität. Wie kann ich jetzt als Laie, jetzt wenn ich zum Beispiel Omega-3 eingebe und schaue auf Amazon, ganz blöd gesagt, dann kommen da 20 Omega-3-Produkte.
Ja.
Gibt es ja mit Sicherheit Qualitätsunterschiede. Ich sage, es ist nicht immer das Teuerste das Beste, aber auch das Billigste wahrscheinlich auch nicht das Beste.
Richtig.
Kann man da irgendwie feststellen, auch bei den Vitaminen, was ist jetzt ein gutes Supplement, ein schlechtes? Wir haben uns zuerst über MyProtein schon unterhalten, dass das natürlich nicht das beste Eiweiß ist für 5 Euro noch was. Glaube ich, braucht man auch nicht diskutieren. Aber wie kann der Laie das jetzt so ein bisschen differenzieren? Habe ich jetzt eine gute Qualität oder eine schlechte? Ja. Gibt es da irgendwelche Merkmale?
Also gut, bei Vitamine kannst du das natürlich, musst du das auch abhängig machen von den, wie viel einfach drin ist, ne? Also wie gesagt, da haben wir in Deutschland das Problem, die Deutschen sind immer zu niedrig dosiert eigentlich. Ne? Da würde ich wirklich auf was Amerikanisches, da kann ich jetzt auch ruhig mal Werbung machen, ich schwöre auf Life Extension, weil das in dem Bereich haben die Top-Sachen und ist Preis-Leistung unschlagbar. Gerade jetzt die ganz normalen...
Letztes Mal, du das empfohlen hast vor 2 Jahren, nämlich auch Life Extension. Und ich muss sagen, das merke ich wirklich richtig. Das ist wirklich eine gute...
Ja. Also finde ich wirklich genial. Beim Omega-3 ist es so, also worauf man da natürlich achten sollte, das ist ja dieser EPA-DHA-Gehalt. Also wenn man jetzt beispielsweise mal billige Omega-3s hernimmt, die haben häufig einen EPA-DHA-Gehalt, diese Sonderform der Fettsäuren, die ja diese gesundheitlichen positiven Effekte mit sich bringt, von 20-30% und die hohen aktuell, die es gibt, die haben halt so 75%. Ne? Das heißt, einfach mal ein Umkehrschluss, rein EPA, DHA, wenn man wirklich einen gesundheitlichen Nutzen haben will, da sind auch so die Studien gemacht worden, 2,5 bis 3 Gramm. Mhm. Jetzt haben wir da früher bei niedrig dosierten, wie es beispielsweise auch in Drogeriemärkten oder so, haben die Leute halt da 10 Kapseln gebraucht. Ne? Wenn ich aber jetzt welche habe mit 75% und nehme da am Tag 3-4 Kapseln, dann bin ich da richtig gut dabei. Ne? Was natürlich auch immer noch gut ist, wenn es vielleicht noch getestet ist auf Schwermetalle und solche Geschichten, so ein Zertifikat. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Beim Eiweiß ist natürlich schwieriger, da kann ich nur den Leuten immer empfehlen, kauft halt Dinge von namhaften Herstellern oder aus Deutschland. Warum muss ich irgendwas kaufen aus dem Ausland? Ich meine, Made in Germany ist trotzdem immer noch ein Qualitätssiegel. Ne? Und Fakt ist erstmal, was die Leute wissen müssen, Supplements, und das wissen viele nicht, werden nicht getestet. Also es gibt nämlich Leute, die denken, wenn ich jetzt ein Supplement auf den Markt bringe, das wird ja getestet. Das ist nicht so. Du kannst irgendwas draufschreiben, aber manche Firmen lassen dann mal irgendwas analysieren und dann merken die plötzlich, naja, anstatt angegebenen 85 Gramm Eiweiß sind da tatsächlich nur 65 drin. Ne? Das hat es ja schon häufig gegeben. Mhm. Häufig natürlich auch von irgendwelchen ausländischen Firmen. Also ich würde immer schon mal was kaufen aus Deutschland. Da habe ich meistens schon einen gewissen Qualitätsstandard. Da macht man mit Sicherheit schon was richtig. Und ansonsten, wenn es Firmen sind, die jetzt schon längere Zeit auf dem Markt sind, dann hat das ja auch seine Berechtigung. Ne?
Berechtigung, ja,
genau. Aber ich würde da nichts irgendwie aus dem Ausland kaufen. Und wo ich auch immer dazu sagen muss, weil wir ja auch früher gedacht haben, das ist das Nonplusultra, irgendwelche Supplements aus den USA. Ne? Man muss dazu wissen, jeder Supplementhersteller hat einen gewissen Toleranzbereich, den er machen darf, von ein paar Prozent. Und in Amerika sind diese Toleranzbereiche deutlich höher. Und die Firmen nutzen das häufig auch aus. Wenn die sagen, sie dürfen Produktabweichungen von so und so viel Prozent haben, was in Amerika höher ist, dann nutzen die das aus. Und Amerika hat auch ganz andere Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, auf den ersten Blick betrachtet, zu bescheißen wie in Deutschland. Wenn in Amerika irgendwo bei einem Eiweiß 0,9 Gramm Fett drin ist, dann schreiben die auch gerne 0,0 drauf. Und das ist bei denen erlaubt. Mhm. Also ich bin auf amerikanische Supplements überhaupt nicht mehr. Wie gesagt, Vitaminbereich ist häufig anders.
Weil früher war es 9 plus Ultra. Da hat man sich gefreut, wenn man irgendein amerikanisches Supplement
findet. Hat aber mit Sicherheit auch daran gelegen, weil wir gedacht haben, ja, die besten Bodybuilder kommen aus Amerika, die haben auch die besten Supplements. Ne? Wir haben in Deutschland wirklich gute Firmen, wo man weiß, die Qualität passt und es gibt keinen Grund, da irgendwas aus dem Ausland zu kaufen.
Ja, ja. Nur mal zu Omega-3. Jetzt gibt es ja welche, die wo sagen, ich brauche jetzt kein Omega-3 supplementieren, ich nehme ja Leinöl her.
Ja, das ist kein Vergleich. Also ja, genau. Diese Umwandlungsrate von pflanzlichen Omega-3s in EPA, DHA, die ist sehr, sehr gering. Also das ist kein Ersatz. Leinöl ist gesund, keine Frage, aber das sollte man wirklich ein richtiges Omega-3 aus Fisch nehmen. Das meistens aus Lachs oder Sardellen oder Hering oder sonst was hergestellt wird. Da gibt es für mich auch keinen Ersatz dafür. Sagt also Omega-3 hat so viele gesundheitlich positive Aspekte, das ist für mich ein absolutes Muss.
Ja, also das glaube ich, hat sich ja mittlerweile bei jedem etabliert. Ja, ja. Jetzt nur beim Kreatin. Da gibt es ja auch Kreatin, Kreatur, Krealkalin, fünffach gepuffertes oder ich weiß gar nicht, was da alles gibt. Was ist da für am besten?
Also ganz normal würde ich jedem empfehlen, erstmal ein Monohydrat, weil das ist das, was es am längsten gibt, was den höchsten Kreatingehalt hat. Diese ganzen Sonderformen haben auch immer viel weniger Kreatin, das muss man wissen. Und es gibt da auch keinen Grund, weil auch die ganzen Studien oder so, das ist alles mit Monohydrat gemacht worden. Es ist auch schon wieder ein bisschen weniger geworden. Es gab mal eine Zeit, da hat es über 20 Kreatinformen gegeben. Ja. Da ist ganz viel Marketing dabei gewesen. Wird angeblich besser reserviert, sonst was es da alles gibt. Was schon Sinn macht, wenn man sagt, man kauft ein Kreatur, das ist jetzt auch wieder ein Trademark, in Deutschland produziert und Kreatin kostet ja sowieso nichts mehr. Ne? Da kostet halt die Dose 5 Euro mehr als irgendein Kreatin. Aber ich würde immer ein Monohydrat nehmen, das ist völlig ausreichend. Und da
eigentlich genau die Werte, wo man haben will oder das Ergebnis am Monohydrat.
Genau. Ja. Ich sage jetzt mal einfach als Richtlinie 5 Gramm jeden Tag, das ist bei Kreatin wichtig. Man hat ja das früher kurweise gemacht, da gibt es auch überhaupt keinen Grund dafür. Kreatin kann man nonstop nehmen, 5 Gramm, wenn die Speicher mal voll sind, dass man die hält. Und das funktioniert. Also das würde ich nur Monohydrat empfehlen. Alles andere ist häufig viel, viel teurer und bringt gar nicht mehr. Das ist, wie gesagt, ein nettes Marketing-Tool, aber auch nicht mehr.
Ja, also ist es genauso. Jetzt haben wir mal so die groben Supplemente abgehakt. Was würdest du jetzt jemandem, der wo leistungsorientiert trainiert, noch dazu empfehlen? Es ist natürlich immer ein bisschen situationsabhängig, aber was könnte man jetzt zur Leistungssteigerung für Supplemente nehmen oder auch noch, wo du sagst, ja, für den Schlaf oder wie auch immer, was wären so deine nächsten 5, frage jetzt einfach mal, was du sagst. Da könnte man noch eins drauflegen.
Ja, also wenn jemand wirklich intensiv trainiert und das Training ist jetzt auch nicht gerade in 30 Minuten vorbei, da bin ich aber auch kein Freund davon, weil ein richtig intensives, ordentliches Training, das dauert halt seine Zeit, ne? Dann bin ich ein großer Fan von Intra-Workout-Geschichten. Also während des Trainings was konsumieren, was natürlich, was sich da anbietet, sind Aminosäuren. EAAs haben sich ja inzwischen absolut durchgesetzt. Ne? Ja. Während des Trainings EAAs, bei wirklich intensiven Einheiten macht das auch Sinn, während des Trainings Kohlenhydrate zu konsumieren.
Ich glaube mittlerweile, dass das Intra schon bald wichtiger ist wie ein Post-Workout-Shake. Glaube ich, hat sich langsam schon mehr etabliert, gell?
Bin ich auch absolut überzeugt. Und zwar aus dem Grund, wäre das eigentlich ja. Ich habe so Geschichten schon vor 15 Jahren gemacht und ich habe damals viel geschrieben mit dem Milos Sacev.
Ich wollte gerade sagen, das war so der Vorreiter.
Der Vorreiter.
Ja, Intra-Workout rausgebracht.
Genau. Und der Milos hat mir das mal so erklärt und das war für mich damals auch logisch. Der Milos hat gesagt, warum Post-Workout? Er sagt, du hast doch während des Trainings hast du den höchsten Blutfluss, ne? Während des Trainings, wenn du natürlich eine bestimmte Dauer trainierst, geht der Körper auch in einen katabolen Zustand. Warum soll ich also warten bis Post-Workout und wenn du intensiv trainierst, merkst du irgendwann, das Energielevel geht auch runter. Warum soll ich nicht während des Trainings das schon konsumieren? Und ein weiterer Hintergedanke, dass man es vielleicht mal so kurz erklärt, dass die Leute das verstehen, ohne dass es jetzt zu wissenschaftlich wird. So, ein mächtiger Signalgeber für den Muskelaufbau ist dieses mTOR-Signal. Da haben manche vielleicht schon was gehört. Das ist ein wichtiges Signal quasi für den Muskelaufbau. Und jetzt musst du dir vorstellen, dieses mTOR aktivierst du durch mehrere Pfade, also durch Aminosäuren, insbesondere durch Leucin, was natürlich in ERAS auch mit drin ist, durch einen Insulinausstoß, das würde ich erzeugen, wenn ich Kohlenhydrate konsumiere, und durch mechanische Belastung, also durch Training. Und das mTOR forciert dir quasi den Muskelaufbau und der Gegenspieler, das AMPK, was für die Fettverbrennung sehr wichtig ist, was ich aber im Training überhaupt nicht will, weil ein Krafttraining ist nicht dazu da, um Fett zu verbrennen.
Verbrennen,
Ja?
genau.
Das mache ich morgens, wenn ich nüchtern Cardio beispielsweise mache. Da ist es gut, wenn der Körper AMPK aktiviert. Das heißt, die beiden sind im Prinzip Gegenspieler. Dass das mTOR kurbelt den Muskelaufbau und das AMPK ist eher die Bremse dafür. Und durch diese Sachen, wo ich jetzt aufgezählt habe, eher als Kohlenhydrate und natürlich durchs Training, also durch Reiz, aktivierst du mTOR. Und das, wie gesagt, ich bin auch, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Post-Workout und Intra-Workout, würde ich persönlich Intra-Workout bevorzugen.
Ja, also was würdest du dann zu Intra-Workout Kohlenhydrat, was würdest du dann nehmen? Die meisten nehmen Vitargo oder Glasted
Ja,
Extreme.
das ist also Cluster ist halt aktuell, gibt es jetzt auch schon eine ganze Zeit, ist aber, das kann ich wirklich sagen, das, was auch am absolut magenverträglichsten ist. Also ich habe Vitargo vorher schon eine Zeit genommen.
Ja.
Ich persönlich kam damit klar, ich kenne aber auch viele, die haben bei Vitargo trotzdem Magenprobleme. Nicht so extrem, also was man auf keinen Fall machen sollte, ist sowas wie natürlich Dextrose oder so, weil A verursacht es einen Blutzuckercrash. Und bei den meisten Magenprobleme, weil es zu viel Flüssigkeit in den Bauchraum zieht. Und diese hochmolekularen Kohlenhydrate, wie beispielsweise Vitargo oder erfahrungsgemäß von der Magenverträglichkeit noch besser ist das Gliadextrin, sorgt dafür, dass das geht. Man muss sich so vorstellen, das sind schnelle Kohlenhydrate, aber kein Zucker. Das wirst du auch lesen. Auf 100 Gramm, was weiß ich, 99 Kohlenhydrate, Zucker davon null. Es ist aber schneller als Zucker im Muskel und verursacht gleichzeitig keine Blutzuckerschwankungen, keine Crashs. Also betreue beispielsweise auch einen Triathleten. Wenn der jetzt einen richtigen Triathlon macht, der trinkt da wirklich, das ist natürlich was ganz anderes, aber dass man sich mal sieht, auch wie gut das verträglich ist, der ballert da pro Stunde 70, 80 Gramm Cluster-Dextrine weg, ne? Jede Stunde. Null Magenprobleme. Also das würde ich auf jeden Fall bevorzugen, Cluster. Beispielsweise in Verbindung mit essentiellen Aminosäuren. Und das hat man schon eine gute Intra-Geschichte.
Ja, das Milos hat damals noch so Mineralien hinzugefügt. Was sagst du dazu? Kann man
Ist
das
auch
machen?
eine, ja, ist auf jeden Fall auch eine super Sache, wenn am besten natürlich, wenn man sagt, man hat das volle Spektrum, also Magnesium, Calcium, Kalium und was natürlich auch immer gut ist, ein bisschen Salz, also Natrium mit rein. Ne? Gerade wenn man, wie gesagt, lange und intensiv trainiert und viel rausschwitzt, merkt man, also jeder, der wirklich, man muss es unterscheiden, wenn jemand bloß rumeiert beim Training, der kann sich sparen. Aber jeder, der intensiv trainiert und macht das, der wird feststellen, dass er das Training länger und intensiver gestalten kann und auch die Leistung aufrechterhalten kann. Und dass meistens auch die Regeneration dadurch indirekt schon gefördert wird. Das darf man auch nicht vergessen. Also
Also
das
wenn
würde ich auf jeden Fall auch bevorzugen noch, ja.
du also ich bin auch da ganz deiner Meinung, dass das ist so ein Supplement, wo eigentlich wo man auch in der Diät bis zum Schluss nehmen kann. Also
Voll. Also
ja.
das habe ich die letzten Male gemacht und wie gesagt, es gibt ja manche, die dann sagen, ja, oder vor dem Training Kohlenhydrate ist halt pass auf, aber du willst doch im Krafttraining, geht es doch darum, Muskeln aufzubauen beziehungsweise in der Diät Muskeln zu
Zu
halten.
halten, ja.
Ja? Und nicht um Fett zu verbrennen. Und ich finde,
Ja.
gerade da hast du in der Diät einen riesen Benefit mit diesen Aminosäuren und Kohlenhydraten, die 30 oder 50 Gramm, je nachdem, wie viel jemand macht, die ballerst du beim Training sowieso weg und ist für mich noch dazu noch ein ausgezeichneter Muskelschutz. Weil du
Ja.
sowieso diesen Katabolismus mehr vorbeugst, der in der Diät natürlich noch ausgeprägter ist. Also bin ich voll bei dir, das würde ich bis zum Ende einer Wettkampfdiät machen.
Also ich würdest du das auch Frauen empfehlen? Also ich mache das, habe es am Anfang nicht bei den Frauen gemacht, sondern nur bei den Männern. Und mittlerweile habe ich festgestellt, die Frauen profitieren da genauso davon.
Genau, ich mache das bei Bikinis genauso.
Ja.
Wenn es jetzt manche sind, na klar, in der Diät musst du manchmal zum Schluss gehst halt runter, aber gerade jetzt auch bei großen Muskelgruppen oder bei schwachen Muskelgruppen, aber generell profitiert eine Frau davon genauso, weil die Kohlenhydrate, was man da während des Trainings konsumiert, das sind ja die letzten, wovon die Leute irgendwie fett werden. Ne?
Also ich habe ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Ketogen-Fan, aber ich habe tatsächlich jemanden, der das macht und der nimmt es sogar in der ketogenen Diät während dem Training und er fällt nicht aus der Ketose raus. Also es ist sagenhaft. Also das ist sogar eine Frau ist das zwischen 30 und 40 Gramm Clusterdextrin während dem Training und hat da keine Probleme.
Ja, super, super. Ja. Also das ist auch für mich, die meisten kennen das ja noch nicht lange, wie gesagt, ich habe damals mit Milos das schon, aber das ist für mich die letzten Jahre gesehen fast ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Game Changer, aber was, wo ich sage, das hat sich absolut etabliert und zwar mit absoluter Berechtigung.
Ja, genau, also sehe ich genauso. Dann Pre-Workout, machen wir nur Pre-Workout. Da gibt es ja auch von Booster über Arginin, Citrullin, auch eine Riesenpalette. Was hältst du davon?
Kann man machen. Es ist jetzt für mich kein absolutes Muss-Pre-Workout. Viele nehmen es natürlich, weil sie sagen, es ist vom Gefühl her, sie haben einen besseren Blutfluss und Pump dadurch. Werden auch die meisten feststellen. Also wo ich kein Fan davon bin, wenn wir es vielleicht mal so aufgreifen, diese Hardcore-Booster, ne? Diese amerikanischen Hardcore-Booster, die ja in Deutschland eigentlich nicht verkehrsfähig sind, weil die im Prinzip Stimulantien enthalten, die, man kann sagen, so gewisse pflanzliche Amphetaminabkömmlinge sind, beispielsweise DMAA oder so Geschichten. Die Booster haben halt natürlich für die Leute den Vorteil gegenüber anderen Supplements, du hast ja eine sofortige Wirkung. Drum wurden oder werden die so viel verkauft, gerade bei jungen Leuten, die trinken das. Da weißt du selbst, wenn du jetzt einen Eiweißshake trinkst, du hast da keine messbare Wirkung. Wenn ich natürlich jetzt einen Booster reinkippe, so einen Hardcore-Booster, und bin 30 Minuten später, stehe ich unter Strom und kann das Training durchfeuern, das ist die Gefahr, irgendwann, dass die Leute das immer trinken. A, ist irgendwann die Wirkung weg und du hast negative Auswirkungen auf bestimmte Hormone, beispielsweise auch auf Stresshormon, ne? Wenn du ständig so Hardcore-Booster trinkst, dann kann es dir irgendwann passieren, dass deine Nebennierenrinde das Schwächeln anfängt durch diese ständige Cortisol-Adrenalin-Ausschüttung und so weiter, was du natürlich hast. Ab und zu kann man das mit Sicherheit machen, es ist auch absolut in Ordnung, aber wenn man das ständig macht und das nächste Problem, wenn die Leute abends trainieren, die Kanten können nicht mehr runterfahren, richtig, ne? Vom normalen Biorhythmus ist es ja so, dass der Körper abends eigentlich das Cortisol runterfährt. Das ist der normale Biorhythmus. Jetzt wird das bei vielen, wenn die abends trainieren, sowieso schon nach oben gepusht. Ja. Wenn ich noch mit Hardcore-Boostern arbeite, pushe ich das noch mehr nach oben. Dann ist irgendwann der Teufelskreis. Die Leute pushen sich so auf, dann kommen die nicht mehr runter. Und gerade dieses Cortisol-Thema, vor allem jetzt bei Naturalathleten oder bei Frauen, ist das ein Riesenpunkt, warum manche nicht in Form kommen. Die haben Wassereinlagerungen in unserer Haut, weil die zu viel Cortisol ständig haben. Ne? Und das forcierst du mit solchen Geschichten. Ja. Also rein jetzt sowas natürlich wie Citrullin, Arginin ist eine tolle Sache. Oder womit Sicherheit auch nichts dagegen spricht. Und das machen ja sowieso viel, wenn ich sage, ich nehme ein bisschen Koffein. Ich finde Koffein super.
Weil Koffein, also ich bin ein Koffein-Fan, genauso.
Ich mache bei jedem Training Koffein, weil Koffein, das zähle ich jetzt auch nicht als Hardcore-Stimulanz oder so, das ist eindeutig bewiesen, das ist leistungssteigernd, das dämpft dir die Muskelschmerzen mehr, also Koffein ist eine super Sache, man kann sich sowas selbst zusammenbauen oder halt boosten, in Anführungszeichen, wo du eine normale Koffeinmenge drin hast und hast halt vielleicht noch sowas, was den Blutfluss anregt, Citrullin, Arginin ist mit Sicherheit eine gute Sache.
Also ja, genau, das sehe ich auch so. Und alles, was darüber hinausgeht, kann man dann so, sagen wir mal, hin und wieder mal anwenden, wenn man sagt, man hat einen schlechten Tag gehabt oder ist so ein bisschen schlecht drauf, dass man dann das aber nimmt
als Standard. Bei einer Diät, ne? Wenn die Leute zum Schluss am Arsch sind, sage ich mal, dann ist das auch absolut legitim, das ab und zu mal mit einzubauen, weil da ist es halt für jeden schwer. Aber nicht, wie es halt viele machen, dass die sagen, die brauchen das fast schon vor jedem Training, dann läuft irgendwas falsch.
Ja. Ja gut, sage ich auf dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit, die wo du
gerne.
Hat mich jetzt sehr gefreut und vielen Dank, Manuel.
Ja, ich mir auch. Hat mich auch gefreut, Thomas.